Stell dir vor, es gibt ein Angebot, das bisher nur 10% der Bevölkerung nutzen.
Aber 60% wollen es zeitnah regeln und das Beste, es ergänzt dein Angebot als Versicherungsmakler perfekt.
Die Rede ist von rechtlicher Vorsorge, Vollmachten, Patientenverfügungen und Co. Ein Thema, das deine Kunden beschäftigt, aber viele vor sich herschieben.
Genau hier kommt Juradirekt ins Spiel. Gemeinsam mit erfahrenen Anwälten bietet Juradirekt eine einfache, digitale Lösung, mit der deine Kunden ihre Vorsorgedokumente rechtssicher erstellen können, ohne umständliche Kanzleitermine.
Und für dich? Kein Mehraufwand. Juradirekt übernimmt die komplette Abwicklung und Betreuung deiner Kunden. Du empfiehlst es einfach weiter und generierst zusätzlichen Umsatz.
On top gibt es einen Service-Schutzbrief für automatische Updates, sichere Dokumentenhinterlegung und eine 24/7 Notfall-Hotline.
Und als Makler hast du sogar Cross-Selling-Potenziale zur Kundenaktivierung. Juradirekt spricht offene Lücken an und du bekommst diese Informationen.
Wie du das Ganze in dein Geschäft einbindest, verraten wir dir in Folge 275.
Da spricht Thorsten mit Uwe Rentschmied von Juradirekt darüber, wie du das Thema clever für deine Kunden und dein Business nutzt.
Und vor allem sprechen wir darüber, warum das Thema überhaupt so wichtig ist. Also wenn dir das noch nicht ganz klar ist oder du den Aufwand bei diesem Thema reduzieren möchtest, dann hör dir auf jeden Fall unsere Folge Nummer 275 mit Juradirekt an.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute wieder nach Nico, euer Lieblingsschwabe, Benne am Apparat. Ich habe heute die wunderbare Kimberly Elsholz bei mir. Hallo Kim.
Hallo Bene.
Und eine ganz große Neuerung gibt es dieses Jahr. Ich habe hier einen riesen Zettel vor mir stehen, wo drauf steht: Sprich bitte Hochdeutsch. Ich werde es, so gut es geht, probieren. Ich werde es mit Sicherheit heute noch nicht 100% schaffen, aber man lernt ja nie aus und schauen wir mal, was wird. Du hättest jetzt was wird sagen müssen, so als Anspielung auf Bares für Rares. Kennst du das Meme?
Nee, tatsächlich nicht.
Da stehen zwei ältere Herrschaften bei Bares für Rares und dann sagt er so, nee, wir sind überhaupt nicht nervös. Dann sagt sie so, schauen wir mal, was wird. Und er so, was wird?
Ach so, ja, doch, doch. Das Sprichwort, das kenne ich aber irgendwie noch nicht auf der Höhe hier nach Weihnachten. Zu viel gegessen.
Da sind wir auch schon perfekt beim Thema. Wir machen heute keine 5 schnellen Fragen, sondern nur 3, dass wir relativ schnell zu dir kommen, Kim. Aber so ganz weglassen möchte ich es nicht. So, Frage Nummer 1. Welches Pausenbrot hattest du in der Schule dabei?
Pausenbrot hatte ich, glaube ich, nie dabei. Wir haben uns da immer... Das bin ich immer mit meinen Freundinnen los. Wir sind immer in der Pause irgendwie zum Supermarkt und haben uns da gefüllt mit Süßigkeiten eingedeckt.
Ich kenne das auch noch. Bei uns gab es damals noch für 85 Cent, gab es, glaube ich, Schokokroissant und Leberkäsweckle. Und in der Mittagspause hat man immer von der Mama 5 Euro gekriegt. Das war damals noch perfekt für so einen 1,5 Liter Eistee vom Schlecker und einen Döner gereicht. Das war damals mein Grundnahrungsmittel quasi.
Ja, wir waren da auch immer dann in der Schule irgendwie unterwegs. Bei uns gab es immer die Hemmelmilch, eine regionale Milch, Kakao, Vanille. Das war so immer das Highlight, was es jeden Tag eigentlich gab.
Das war, da stand dann bestimmt auch so coole Werbung drauf, dass man groß und stark wird, weil es gut für die Muskeln und Knochen und so ist. Ich finde, wenn du so alte Werbung von Lebensmitteln anguckst, da könntest du ganz oft mit dem Kopf schütteln, weil es wirklich Sachen draufstehen, die ja heute wissenschaftlich erwiesenermaßen einfach falsch sind. Also gerade so, ich glaube, so Milchwerbung war da ganz extrem oder im Negativen Zigarettenwerbung. Wenn dann John Wayne auf dem Pferd Zigarettenwerbung gemacht hat und man das quasi als was Gutes dargestellt hat, ist Gott sei Dank ja heute nicht mehr erlaubt, sowas. Naja. Bevor ich jetzt ins Schwafeln wieder komme, Frage Nummer 2. Wenn du jetzt eine Sache in deinem Alltag ändern könntest, die dich nervt, was wäre es?
Was mich nervt?
Du darfst auch einen beruflichen Alltag quasi nehmen, da würden mir zum Beispiel viele Sachen einfallen. Bei mir.
Was du gerne ändern wollen würdest? Ja, da gibt es viele Sachen, die man ändern will. Wo fängt man da an? Also, wenn ich jetzt so auf den beruflichen Alltag gehe, gibt es immer noch bestimmt einige Sachen, lästigen Papierkram oder bei den Versicherern irgendwie in der Warteschlange hängen, wo man irgendwie nicht so Bock drauf hat, was ja gerne irgendwie wegbleiben könnte.
Ich glaube, ja, vieles davon wird man leider dann nie so 100% wegkriegen. Es gehört leider dazu. Also, ich hasse ja telefonieren. Ich schreibe viel lieber E-Mails, weil dann habe ich es dokumentiert und muss mich nicht ewig damit beschäftigen. Aber manchmal ist dieser Weg am Telefon halt doch deutlich einfachere, wie dass man sich 10-mal eine E-Mail hin und her schreibt.
Ja, also ich bin da eher umgekehrt. Also ich telefoniere dann lieber kurz, statt da irgendwie die Mail zu verfassen und zu gucken, okay, wie versteht der andere das jetzt wirklich richtig?
Ja, ich glaube, da gibt es auch kein falsch oder richtig, sondern einfach nur, was einem da besser taugt. Ich weiß nicht warum, Kim, aber wir sind schon wieder beim Essen, bei Frage Nummer 3. Gab es etwas, was du als Kind nie essen durftest?
Nö, ich durfte eigentlich alles essen. Gab's wirklich nichts.
Mir fällt da
Das
jetzt wirklich.
Problem war da tatsächlich, dass ich mich jetzt eher gewandelt habe, weil bei meiner Mutter war das so, die mochte kein Wasser beispielsweise. Und stell dir vor, wenn deine Eltern kein Wasser mögen, dass du dann als Kind auch wirklich jeden Tag Eistee und alles Mögliche trinken konntest. Und ich mir jetzt eher im Erwachsenenalter sozusagen angewöhnt habe, halt auch Wasser zu trinken und da von diesem Ungesunden quasi wegzukommen. Von daher gab es da halt nichts, was ich nicht durfte.
Es ist tatsächlich bei mir ist aber auch, ich war ganz klar Team Sprudel-Fan, also Blubberwasser. Und inzwischen ist mir stilles Wasser echt auch deutlich lieber.
Ja, wir haben da so einen coolen Filter quasi am Kühlschrank, wo man sich immer kühles, gefiltertes, stilles Wasser eben tun kann. Und das ist eigentlich, ja,
Das
das,
ist
was ich jetzt
ultra
hauptsächlich
nice.
trinke, ja.
Nee, cool. So, Kim, dann kommen wir zu dir. Es ist wie immer so, wenn ich dir eine Frage stelle, die du nicht gut findest, gib mir ein Zeichen, dann werde ich sie entweder zurückziehen oder weiterbohren.
Okay,
Nein.
machen wir
Kim, wir beide haben uns dieses Jahr kennengelernt auf einem Bootcamp, wo du auch dein eigenes Unternehmen dann vorgestellt hast, dich hast challengen lassen. Und ich das Gefühl habe, dass du in diesem halben Jahr auch nochmal Riesenschritte nach vorne gemacht hast. Möchtest du in einem klassischen Elevator Pitch ganz kurz sagen, was du machst und warum du das Ganze tust?
Ja, gerne. Also, ich bin Versicherungsmaklerin und habe mich spezialisiert, Unternehmer und Selbstständige eben zu unterstützen, die Risiken abzusichern und die eben auf ihrem Weg zu begleiten. Und ja, besonders viel Spaß macht es mir auch, ja, in dem Bereich junge Menschen einfach zu motivieren und zu unterstützen, dass die eben auch diese Schritte gehen in die Selbstständigkeit, ohne dass man, also egal wo man herkommt, was man irgendwie für eine Grundlage hat, dass einfach jeder diese Möglichkeiten einfach hat. Und da finde ich es einfach super inspirierend, mich genau mit diesen Menschen eben auch zusammenzuarbeiten und die dann eben bei dem ganzen Part Finanzen, Versicherung und dem ganzen Kram wirklich dann da auf dem Weg auch zu unterstützen.
Mega cool. Und du machst es ja, sag mal, anders, als man es klassisch früher gemacht hätte. Instagram, TikTok und Co. KG ist ja Stand heute vielleicht nicht mehr was ganz Besonderes, aber doch einfach auch immer noch mal völlig anders. Jetzt habe ich gesehen, dass du auf deinem Instagram-Account 400 Ungrad-Beiträge schon hochgeladen hast und 2733 Follower hast. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Was für Content produzierst du da? Und was ist aus deinem Gefühl das, was am besten funktioniert, was die Leute interessiert?
Aber tatsächlich ist das super bunt und breit gefächert vom Content her. Also ich habe da ganz verschiedenen Content Einmal wirklich Tipps, die für Unternehmer und Selbstständige sind. Also ich habe da auch so einen Vorsorge-Cheatcode mit so einem Konzept eben erstellt, was auch immer wieder quasi bespielt wird, wo man sich das eben als kostenloses E-Book runterladen kann. Aber eben auch ganz simple allgemeine Themen, die einfach wieder viel mehr Leute irgendwie interessieren. Auch ob es jetzt Thema Finanzen, Managen, Sparen, Immobilien sind, also quasi da auch nochmal breit gefächert. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist wirklich vielfältig, was die Leute da interessiert. Genau, aber Hauptfokus soll wirklich das Thema für Unternehmer und Selbstständige eben sein. Da dann eben speziell die Tipps, sei es jetzt viel zum Thema private Krankenversicherung, zum Thema Altersvorsorge. Genau, das ist so eben der Hauptfokus auf dem Kanal.
Und ich finde, was mir halt immer wieder auffällt, wenn man sich das Ganze anguckt, ich klicke es gerade parallel auch durch, es ist einfach aus meiner Sicht brutal authentisch, ehrlich und mir fehlt gerade das richtige Wort, aber ich habe jedes Mal Spaß dran und das Gegenteil davon wäre, also nicht langweilig, es ist in irgendeiner Art und Weise aufregend, weil es nicht klassisch langweilig ist. Also Kim, du stehst jetzt nicht vor die Kamera und redest, sondern es sind quasi Mitschnitte aus deinem Leben, wo du manchmal live während einem Film redest oder quasi, wie sagt man dann, Voice-Over drauflegst?
Genau, ja. Entweder ein Voice-Over oder auch mal coole Aufnahmen und dann quasi auch mal als Text geschrieben. Also vielfältig auch auf jeden Fall vom Content, ob es quasi so Dialoge sind, Mitschnitte quasi mit einem Voice-Over, die Loops quasi, wo man in der Caption eben was schreibt oder aber wo man auch mal frontal wirklich in die Kamera spricht. Alles, da ist alles dabei bei mir.
Wie viel Zeit, wenn du jetzt da mal einen klassischen Wochenablauf machen müsstest, wie viel Zeit verbringst du mit der eigentlichen Beratung und wie viel Zeit verbringst du mit der Content-Erstellung?
Genau, also Beratung ist natürlich der Hauptfokus. Also das ist ja auch sozusagen das Wichtigste, dass ich da eben berate und eben auch meine Kunden eben unterstütze. Und mit dem Content mache ich das so, dass ich wirklich Content-Tage plane. Bedeutet, es werden einmal alle Skripte und alles eben vorbereitet, was man eben posten möchte. Dann habe ich sozusagen Content-Drehtag, wo ich mich dann wirklich hinstelle und vielleicht auch mal einen kompletten Tag drehe. Ich hatte das jetzt auch schon mal gemacht. Das macht immer besonders viel Spaß, wenn man mit anderen unterwegs ist und dann beispielsweise mal nach Hamburg fährt oder so oder irgendwo hinfährt in eine Stadt und da dann auch wirklich mal Outdoor quasi dreht. Also da ist dann wirklich so ein ganzer Tag dann irgendwie, der dann dafür drauf geht. Und was dann eben täglich sozusagen ist, dass das dann eben gepostet wird. Also ich habe das jetzt nicht eingestellt, dass das irgendwie automatisch von den Beiträgen gepostet wird, sondern ich gehe schon zum Posten in die Apps dann, was nicht immer gut ist, weil man dann doch vielleicht auch mal zu viel rumscrollt. Aber ich gehe schon täglich dann in die Apps und poste aktuell 1 bis 2 Beiträge am Tag.
Was ist dein Hauptfokus? Also wirklich Instagram und TikTok, LinkedIn. Wo bist du am meisten unterwegs?
Also ich bin am meisten bei Instagram unterwegs. TikTok benutze ich wirklich überhaupt nicht privat. Irgendwie weiß ich nicht, habe ich nicht so die Verbindung zu der App. Da ist es meistens so, okay, wenn ich dran denke, poste ich die Videos, die ich für Instagram erstellt habe, auch bei TikTok. Und genau, ansonsten ist LinkedIn noch eine sehr wichtige Plattform. Also da bin ich nicht so regelmäßig wie jetzt bei Instagram. Bei Instagram ist es ja wirklich 1 bis 2 Beiträge täglich, was schon krass, ja, enorm viel ist. Und bei LinkedIn habe ich es eher geplant, okay, dass man da vielleicht so auf 3 Beiträge die Woche kommt. Okay. Schaffe ich aber auch aktuell nicht immer mit LinkedIn. Also da ist Instagram tatsächlich Hauptfokus, aber LinkedIn auch für mich eine sehr, sehr wichtige Plattform, auch gerade für die Zielgruppe und nochmal anderer Content sozusagen. Also ich kann halt über beide Plattformen auf unterschiedliche Art und Weise eben meine Zielgruppe ansprechen.
Verstanden. Bei mir ist tatsächlich, also ich selber für mich bin momentan eindeutig mehr auf LinkedIn unterwegs und nehme die Beiträge dann, wenn ich Zeit, Lust und Muße habe und recycle sie quasi auf anderen Plattformen. Warum, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, macht es nicht Sinn, einen Beitrag zu machen und den wirklich überall rauszuhauen, völlig egal wo? Also egal, ob es jetzt Plattform passen würde oder nicht, Das ist gar nicht quasi als Frage an dich als Kim, sondern ganz im Allgemeinen jetzt, was man machen sollte. Einfach mal laut gedacht.
Ja, doch, also macht durchaus Sinn, da seine Beiträge zu recyceln. Teilweise habe ich es jetzt auch angefangen oder eingeplant. Das mache ich jetzt ganz oft. Dadurch, dass ich ja bei LinkedIn jetzt ja nicht täglich poste, wenn ich beispielsweise für Instagram auch diese Beiträge erstelle, diese Loops sozusagen, wo ich in die Caption schreibe, das sind halt mega gute Beiträge für mich, die ich dann richtig einfach und schnell einfach in einen LinkedIn-Beitrag umwandeln kann.
Absolut, ja.
Oder halt so ein Voice-Over, ne, wo ich dann wirklich diese Texte habe. Wenn ich wirklich in die Kamera spreche, kann man wahrscheinlich auch, wenn man sich da hinsetzt, habe ich aber so irgendwie einfach nicht gemacht. Deswegen diese Kombination aus diesen Loop-Videos mit der Caption und dann das als LinkedIn-Beitrag, das mache ich schon ab und zu.
Okay, verstanden. Und ja, das ist wahrscheinlich für den Algorithmus das Gute an Kombination aus Loop und Caption ist einfach, dass der Leser ja dann Zeit auf deinem Beitrag verbringt, oder?
Genau, ja. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Bei mir kommen tatsächlich momentan am besten die Videos an, wo ich in Kombination auf der Baustelle stehe, da irgendwas mache und da dann irgendwie Infos in der Caption, die man sich dann durchlesen kann. Also das sind wirklich die, die gerade bei mir ja, viral gehen, würde ich sagen. Also dieses eine geht gerade immer noch viral. Also als ich gestern geguckt habe, war es irgendwie bei 2,6 Millionen Aufrufen. Krass. Das bei der Followeranzahl ist ja schon enorm.
Ich glaube, dann kann man definitiv sagen, dass es viral gegangen ist, ja. Was ist dein Ziel? Einfach, dass ich das Ganze verstehe auf Instagram. Ist es wichtig, dass konstant quasi Leute sich das Ganze angucken oder ist es Ziel, virale Videos zu machen?
Also grundsätzlich ist es ja so, also die Beiträge, die man eben postet, sind meist tatsächlich für neue Follower. Also um quasi neue Leute eben auf die Seite zu bekommen und dass die dann im besten Fall dann eben folgen. Und die Stories, die nutze ich auch aktiv, die sind eigentlich dafür, um die bestehenden Follower, ja, um da eben Vertrauen aufzubauen und daraus dann eben natürlich auch Kunden eben zu gewinnen. Das dann eben über die Stories und über die Beiträge halt soll eben auch die Reichweite eben aufgebaut werden, dass überhaupt diese Leute durch diesen Content erstmal aufs Profil kommen.
Das heißt quasi, Beiträge sind dafür da, dass dir die Menschen folgen. Verkaufen tut man aber quasi erst über den Beziehungsaufbau durch Stories.
Genau, durch die Stories.
Okay. Schreibst du dann aktiv deine Follower an oder wie funktioniert dann so ein Verkauf über LinkedIn, über Instagram klassisch?
Also eine Möglichkeit, wenn man quasi einen Call to Action hat, beispielsweise, dass man sagt, hey, lade hier meinen Funnel runter, meinen Vorsorge-Cheatcode beispielsweise, dann tragen sie sich da ein und können sich den dann runterladen. Dann habe ich letztendlich ja auch die Kontaktdaten sozusagen und kann die dann eben ja auch anrufen. Oder aber wirklich über die Chats sozusagen. Also, dass man Gespräche auch mit denen aufbaut und dann haben die ja aktuelle Themen oder man bekommt ja auch Fragen gestellt. Man macht diese Fragerunden oder Abstimmungen und dass man darüber dann einfach in die Gespräche eben kommt. Und was halt eben auch ganz cool ist, was ich jetzt gemerkt habe, dass halt wirklich die Leute sich dann auch einfach bei einem selber dann irgendwie melden, ne? Also aber auch Monate später. Also dass man dann jetzt irgendwann so merkt, ah okay, das lohnt sich schon. Also auch wenn man es bei Social Media nicht sofort sieht, ich glaube, das bezahlt sich einfach auch später noch aus. Also nach Monaten, Jahren, keine Ahnung, wie lange die Menschen eben einem folgen müssen, um einen da irgendwie zu vertrauen und ein gutes Gefühl zu haben, sich damit einfach zu beschäftigen. Und ich habe auch in voll vielen Gesprächen gemerkt, richtig viele überlegen sich quasi irgendwie zu melden, aber irgendwie fehlt so dieser Schritt. Also einerseits haben die meisten einfach keinen Bock, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und machen es dann einfach irgendwie lieber gar nicht, bis sie dann überhaupt diesen Schritt gehen und sagen, oh ja, ne, ich mache das jetzt und gehe einfach diesen Schritt. Ich glaube, da ist einfach diese Hürde, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen.
Und ich glaube, die Hürde liegt gar nicht daran, zu sagen, ich buche jetzt jemand übers Internet, sondern die Hürde ist eher, ich möchte eigentlich nicht über Versicherung reden.
Ja, voll. Das ist halt, glaube ich, so das Thema. Und da finde ich, ist diese Plattform halt einfach cool, weil man einfach allgemein ja mit allen sozusagen sprechen kann, ohne dass man jetzt sofort oder direkt irgendwie mit einer einzelnen Person über dieses Thema sprechen muss, sondern die können sich halt erstmal unabhängig informieren, erstmal gucken, mag ich diese Person, mag ich die Person nicht. Und ich habe es halt dann noch nie erlebt, dass dann halt irgendwie eine Person auf einmal dann unzufrieden war oder mich nicht mochte, weil sie mich ja einfach so gefühlt schon ja viel länger sozusagen kennen.
Also sie kennt dich auf jeden Fall, andersrum könnte es manchmal schwieriger werden.
Genau, ja.
Nee, cool. Okay, das heißt, es ist ganz klassisch das Schöne, ich fasse es einfach mal zusammen, so wie ich es jetzt verstanden habe, das Schöne einfach an dieser Vielzahl an Videos, wo du dir ja wirklich echt auch Mühe gibst, einfach eine hohe Qualität, aber auch Quantität an den Tag legst, ist einfach, dass du brutal viele Kontaktpunkte dem Kunde gibst, dich quasi kennenzulernen. Und es sind ja jetzt, so wie die Videos aufgebaut sind, für mich als Zuschauer, geht mir ja da ähnlich, weil ich ja da auch Konsument bin. Ich lerne oder höre nicht nur quasi reines Versicherung und Finanzwissen, sondern lerne in irgendeiner Art und Weise auch Kim als Person kennen. Also es ist ja jetzt einfach von dem, wie du deinen Kontext aufbaust, schon so die Mischung aus, ich nenne es mal privat und geschäftlich, um dich als Personenmarke nachher in das Gedächtnis von dem Endkunde zu setzen.
Genau, voll. Also das ist auch so das Ziel einfach dahinter, wirklich sich eine Personal Brand aufzubauen und dass die Leute sich dann mit mir identifizieren können und ich einfach dann auch genau durch mich als Person, wie ich dann auch bin, genau die Leute eben anspreche, mit denen ich vielleicht auch gut connecte sozusagen. Ne? Also mich wird auch nicht jeder mögen und ich passe vielleicht auch nicht da bei jedem zusammen, aber so hat man ja schon mal eine Vorauswahl, also die Leute, die einem dann verfolgen und die einen dann auch wirklich mögen, wo man es geschafft hat, wirklich sich als Personal Brand zu positionieren. Ich glaube, da können richtig coole Beziehungen halt eben drüber entstehen.
Absolut. Noch zwei Fragen. Frage 1, hattest du einen fixen Plan, als du mit dem Ganzen angefangen hast, oder bist du einfach losgelaufen und es hat sich entwickelt?
Also seit der Gründung von der Finance Masters GmbH, da habe ich mich wirklich ab Tag 1 eigentlich entschieden, dass ich da vollen Fokus jetzt von Anfang an drauf setzen möchte und habe es wirklich von Anfang an mit eingebaut. Ich hatte zum 1. April quasi so richtig mit dem Content gestartet in diesem Jahr und hatte da erst geplant 3 bis 4 Beiträge die Woche und ich glaube, ich habe mich nach 2 oder 3 Wochen entschieden, ich will das noch mehr und schneller und besser irgendwie aufbauen, dass ich dann ganz schnell quasi in dieses tägliche sozusagen reingekommen bin und jetzt in dieser Erhöhung bin, sogar dieses 2-mal tägliche, weil ich da einfach so viel Potenzial drin sehe, dass man da so viel einfach irgendwie noch machen kann und habe das dann schon über Contentpläne meistens gemacht. Ne? Also ich habe eigentlich so eine eigene WhatsApp-Gruppe mit mir. Wenn ich irgendwie eine Idee spontan habe, dann schreibe ich mir das oder habe dann da diese Themen. Aber ansonsten wird da wirklich schon dieser Contentplan steht dann einfach und das wird dann gepostet.
Okay, das heißt aber, es liegt einfach auch daran, es geht nur, wenn du dir das Ganze zur Priorität machst und nicht nebenher das Ganze ein bisschen betreibst. Ich hatte letztens einen Talk, weiß gar nicht mehr wo mir jemand gesagt hat, der sehr erfolgreich ist, er hat keine Zeit für Social Media. Er hat den Schreibtisch immer voll. Wo ich sage, ja, verstehe ich, aber stell dir mal vor, du würdest dir Zeit dafür nehmen, wie voll dein Schreibtisch dann wäre und auch der von deinen Mitarbeitern. Also ich glaube, diese Präsenz, diese Leute oder diese Anzahl an Leuten, die sehen, was du tust und wie du es tust, kannst du nirgends so gut wiedergeben wie über Social Media.
Ja, voll. Es ist halt wirklich eine Sache der Prioritäten. Also wenn ich jetzt überlege, ich kann auch, also ich habe nie Zeit. Ich habe so viel zu tun. Also ich könnte niemals, glaube ich, alles, was ich machen möchte, meine komplette To-Do-Liste, was ich alles auch noch vorhabe oder auch im Unternehmen, könnte ich ja niemals alles sofort irgendwie umsetzen. Das heißt, ich muss ja irgendwie anfangen, Prioritäten zu setzen und zu schauen, okay, wann mache ich halt einfach was? Weil dann klar, also es gibt immer halt Sachen zu tun. Also bei mir haben Kundenanliegen auf jeden Fall die alleroberste Priorität. Also da, das ist mir das Allerwichtigste, dass die eben dann auch zufrieden sind und wirklich den bestmöglichen Service und Qualität auch eben von mir bekommen. Aber ich habe halt für mich einfach priorisiert, wenn ich jetzt Social Media mache, dann möchte ich es aber auch richtig machen und möchte mir die Zeit dafür nehmen. Und andere Prozesse stehen dann vielleicht auch mal hinten an, die sich dann aber einfach auch irgendwann einfach mitentwickeln, ne? Also ist natürlich auch ganz schwierig, irgendwie im Kopf diese Unterscheidungen für sich zu machen und sich selber halt nicht zu stressen, weil ich komme dann ganz schnell auch in diesen Modus, dass ich denke, oh, du wolltest das noch machen und das und das und wann mache ich jetzt was, oder dass man da sitzt und denkt so, scheiße, was, womit starte ich jetzt? Das sind so viele Themen, also wie sortiere ich mir das, und da dann wirklich immer so einen Gang zurück und zu überlegen, okay, was sind jetzt meine Prioritäten, was starte ich jetzt? Aber klar, also man muss sich halt einfach, wenn man darauf Bock hat, auch die Zeit nehmen, weil ich glaube, wir haben alle wenig Zeit oder eine Menge, die wir machen könnten oder die da einfach zu tun ist. Und da vielleicht auch einfach mal gucken, okay, was ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig, ne?
Und ich glaube, man muss hier einfach auch ganz gravierend unterscheiden. Es gibt Menschen, die haben Spaß dran, von sich selber Videos zu machen und können das sehr gut vor der Kamera, wie du jetzt zum Beispiel. Es gibt Menschen, die haben da keinen Bock drauf, die können aber vielleicht dafür besser schreiben. Oder es gibt Menschen, die müssen sich oder sollten sich eine andere Plattform suchen, einfach um eine Präsenz zu haben. Ich glaube, wir sind ganz weit davon weg zum sagen, jeder Versicherungsmakler muss auf Instagram oder TikTok tanzen. Ich glaube aber, wir sollten viel mehr dazu hingehen, jeder Vertriebler sollte eine Präsenz in irgendeinem sozialen Netzwerk haben. Wie groß das Ganze nachher ist, ist mal völlig egal, solange er seine Zielgruppe erreicht.
Ja, voll. Also es gibt ja auch super viele Möglichkeiten. Also es muss ja auch nicht zwingend für jeden wirklich diese Online-Präsenz in den sozialen Medien sozusagen sein. Weil man, also wenn man eine vernünftige Website und alles hat, kann man ja auch damit super gut irgendwie offline in irgendwelchen Netzwerken präsent sein. Und ob es jetzt über Vereine ist, Sport. Es gibt viele Unternehmernetzwerke, aber Hauptsache, man ist halt irgendwie präsent und findet da einfach so seinen Bereich und seine Zielgruppe, wo das eben dann halt auch einfach passt, ne?
Absolut. Ich finde, du hast es gut zusammengefasst mit sozialen Netzwerke dürfen auch offline sein, ja. Gibt es was, Kim, wenn du jetzt jemand, junge Frau, junger Mann, ältere Frau, älterer Mann, die sagt, ich möchte auf Social Media erfolgreich sein und Kunden gewinnen. Welche drei Tipps würdest du demjenigen vielleicht geben?
Also erstmal einfach machen, wirklich einfach starten, keine Gedanken darüber machen, was irgendwie jetzt andere denken können, wenn man da jetzt irgendwie startet und anfängt, sondern wirklich loslegen. Also das ist wirklich so das Allerwichtigste, dass man einfach macht und eben sich keine Gedanken dann darüber macht, was eben andere denken. Und es braucht halt auch einfach nicht viel, um zu starten, ne? Also wenn man jetzt hier, weiß ich nicht, ein gutes iPhone oder sowas hat, es reicht. Also es reicht einfach, um wirklich loszulegen.
Ja.
Und wenn man dann einfach sein Thema hat, wo man weiß, okay, wo man jetzt eben starten möchte, also was ist meine Zielgruppe, wen möchte ich denn überhaupt ansprechen und worin bin ich vielleicht gut oder Experte oder habe einfach einen coolen Mehrwert, dann das dann eben auch zu liefern und eben auch wirklich alles kostenlos eigentlich rausgeben, was man eben hat und nicht irgendwelche Tipps oder Hacks oder Wissen irgendwie für sich oder behalten oder denken, ah nee, das kann ich dem jetzt nur sagen, wenn er jetzt bei mir Kunde ist oder in der Beratung ist, sondern wirklich einen Mehrwert einfach liefern. Das war nämlich sogar richtig cool. Wir haben hier, ich war jetzt über die Weihnachtstage haben wir hier immer sowas, wo alle irgendwie zusammenkommen sozusagen, so eine Weihnachtsparty sozusagen, und da war es halt auch super spannend, da wurde ich dann auch angesprochen von einem, der mir dann gesagt hat, hey, ich finde es total krass, dass du dein Wissen, dass du das alles kostenlos rausgibst, also ich habe da so viel gelernt und das ist so spannend und sowas, wo ich mir dachte, ja, wie cool, also dass da jemand irgendwie so den Mut hat oder mir dieses Feedback gegeben hat, dass die so viel wirklich da aus diesem Content lernen und mich gefragt haben, also warum ich das denn kostenlos rausgebe und dieses Wissen und sowas, habe ich mich natürlich sehr über dieses Feedback jetzt vor 2 Tagen gefreut, das dann eben dann auch zu hören. Und das ist dann natürlich die größte Wertschätzung oder was man eben auch für seinen Content eben bekommen kann. Also ich freue mich wahnsinnig über solches Feedback dann.
Ist auch mega, mega cool. Das ist ja auch, sag mal, genau das, was sein soll. Und es wird es mit Sicherheit Menschen geben, die das, was sie von dir gelernt haben, selber umsetzen. Aber 9 andere machen dann vielleicht, obwohl sie Sachen selber könnten, machen es trotzdem mit dir, weil sie eine persönliche Bindung zu dir aufgebaut haben. Ich glaube wirklich fest daran, wir werden mit dem, wenn du Content rausgibst, wirst du Menschen helfen, Sachen selber zu machen. Viele werden aber bei dir abschließen. Aber die Leute, die bei dir abschließen, sind immer noch mehr Leute, die du plötzlich als Kunden hast, wie wenn du dein Content nie rausgegeben hast.
Ja,
weißt du, was ich sagen wollte?
Ja, ich finde es so krass, was das eigentlich für... Also ich glaube, uns selber ist gar nicht bewusst, was das wirklich alles für Auswirkungen hat, weil es gibt nicht jede Person, die einen da irgendwie drauf anspricht oder dazu dann irgendwie was sagt. Aber ich glaube, dass da einfach viel mehr Menschen irgendwie dann noch was mitnehmen. Und ich würde sagen, also mich haben schon, also überall, wo man jetzt hinkommt, man wird einfach drauf angesprochen. Also alleine dort vor 2 Tagen, also es war nicht nur die eine Person, die es mit dem kostenlosen Content gesagt haben, sondern auch andere Personen. Die hat man Ewigkeiten seit Jahren nicht gesehen. Man hat eigentlich gar nichts mehr mit denen sozusagen zu tun. Und die kommen dann, hey, super Arbeit oder gute Sachen, die du da machst und so, ne? Und das sagen die durch diesen Content. Das sind keine Kunden, die wissen, ob ich jetzt vielleicht wirklich gute Arbeit mache, ne? Ich kann ja auch viel erzählen, aber das ist das, was halt einfach bei den Leuten einfach ankommt und im Gedächtnis bleibt.
Was dann hängen bleibt, ja. Nee. Mega, mega cool. Aber jetzt gehen wir zum 2. Step über gute Arbeit machen. Kim, in deiner Beratung hast du es erzählt, es geht eher um selbstständige Unternehmer. Wie berätst du? Berätst du online? Berätst du offline? Gibt es irgendwas Besonderes in deiner Beratung? Wie darf ich mir das vorstellen?
Genau, also hauptsächlich berate ich jetzt online. Ich habe nämlich kein Office mehr. Wir hatten vorher ein Büro eben in Hannover, wo ich eben noch mit dem anderen Makler zusammengearbeitet habe. Aber jetzt habe ich ja selber die Finance Masters GmbH gegründet und habe alles digital und alles online und eben kein Büro klassisch, wo überhaupt ein Kunde hinkommen kann. Bedeutet, hauptsächlich ist es eben online, aber bin hier regional eben auch trotzdem mal bei Kunden sozusagen unterwegs oder gerade in Unternehmen, gerade wenn die vielleicht auch viele Mitarbeiter oder so haben, dass man da dann wirklich ins Unternehmen fährt und da natürlich dann eben berät oder sei es jetzt Themen wie betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung, das ist ja schon, dass man dort vor Ort ist und das auch mit denen vor Ort dann einfach implementiert. Aber so grundsätzlich das, was jetzt beispielsweise auch über Social Media kommt, so ist halt für mich klar, das ist halt auch einfach online und ich glaube, das ist auch gar keine Hürde, weil man kennt sich ja auch einfach durchs Internet. So, warum sollte man nicht ganz entspannt auch so dann eben sprechen? Und tatsächlich bin ich halt auch einfach viel unterwegs. Also jetzt im Januar steht auch wieder die nächste Reise an, wo ich aus Thailand arbeite. Da muss ich einfach digital arbeiten können, um einfach mein Lifestyle, meine Ansprüche mit meiner Arbeit eben kombinieren zu können, sozusagen.
Finde ich mega. Auf Thailand möchte ich gleich eingehen. Ein Schwenk noch zu mir. Ich merke das bei mir selber. Ich kann inzwischen online besser beraten als offline, weil ich einfach meine Sachen so vom Prozess her aufgebaut habe, dass ich weiß, wo ich hingreifen muss, wo welche Präsentation ist. Wie kann ich sie dem Kunde zeigen? Und offline mache ich wirklich nur noch Termine mit Menschen, mit denen ich auch privaten Bier trinken würde.
Ja, voll. Und da hatte ich jetzt wirklich gemerkt, ich hatte den einen Tag, das war jetzt glaube ich auch im Dezember, mir an einem Tag 2 Offline-Termine gemacht. Aber auch wirklich so mit Menschen, die empfohlen wurden sozusagen, wo ich dann hingefahren bin. Und diese Termine haben jeweils 3,5 Stunden gedauert. Bedeutet, ich habe an einem Tag 7 Stunden für diese 2 Termine gebraucht, weil es bei mir wirklich ganz schlimm ist. Ich unterhalte mich dann noch gerne lange und viel einfach mit den Leuten. Und wenn ich vor Ort bin, dann ist es vom Zeitmanagement und vom allen wirklich eine Katastrophe bei mir. Also dann hänge ich da halt auch einfach fest. Und bei Online, gut, da ne, hat man das gut geplant in seinem Kalender. Da sind die Zeiten geblockt. Aber wenn ich da hinfahre, kann es auch ausarten. Und so hatte ich an einem Tag 2 Termine, 7 Stunden und da blieb dann auch nicht mehr super viel über.
Das war's. Da bist du einfach auch am Abend platt.
Ja, also von daher sind bei mir auch Online-Termine einfach von meiner Zeit her, vom Zeitmanagement sinnvoller, aber es macht halt auch voll viel Spaß. Das ist ja das auch, was einfach cool ist, einfach da irgendwie zu Hause zu sitzen, zu quatschen und nebenbei dann einfach über Versicherung zu sprechen. Das macht halt aber auch schon einfach Spaß.
Absolut, aber halt wirklich auch nur mit Menschen, mit denen du auch so gerne Zeit verbringen würdest. Wenn du jetzt jemanden hast, der dir einfach, mir fehlt das Wort gerade, den du einfach nicht magst, mit dem du nie Zeit verbringen würdest, da dann daheim rumzusitzen, es ist der absolute, also für mich inzwischen absolute Horror. Ich würde das nicht mehr wollen. Aber das ist ja das Coole, dass man sich das einfach Punkt A raussuchen kann. Punkt B gilt ja wie immer, das eine tun und das andere nicht lassen. Und man kann sich dann immer das raussuchen, was einem am meisten Spaß macht. So, jetzt geht's ab nach Thailand. Wie lange und wohin?
4 Wochen sind es jetzt fast. Knapp. Und hauptsächlich auf die Insel Koh Phangan, weil ich da quasi wieder ins Thai-Box-Camp gehe und dann da jeden Tag fleißig am Trainieren bin. Kampfsport, Eisbaden, genau. Und dann will ich aber auch die Zeit nutzen und nochmal ein bisschen hoch in den Norden reisen und da einfach nochmal ein bisschen mehr auch von Thailand zu sehen. Aber mindestens 2 Wochen bin ich dann wirklich da im Camp, wo man morgens trainieren geht und dann von dort auch dann arbeitet.
Cool, das heißt in Norden hoch Richtung Chiang Mai dann die Ecke oder
ja,
was ist das?
Genau, ja.
So, ich war nämlich auch 2 Mal in Thailand und jetzt habe ich gerade die Orte rausgehauen, die ich kannte und Gott sei Dank haben sie gepasst.
Ja.
Zurück zum eigentlichen Thema. Wie muss man sich so einen Arbeitsalltag denn dann unterwegs vorstellen? Wie funktioniert das Ganze? Worauf muss man achten? Und auch hier, was brauchst du zum Arbeiten?
Ja, also ich brauche meinen Laptop, mein Handy. Nehme teilweise, wenn ich da jetzt natürlich auch noch Content aufnehmen will, weil da freue ich mich natürlich auch drauf, da kann man richtig guten Content aufnehmen und wieder Content, der dann natürlich nochmal besonders viel Spaß macht, deswegen da auch immer die Mikros noch mit einpacken. Mhm. Das sind so die 3 Hauptsachen, Laptop, Handy, Mikros, die ich immer dabei habe und natürlich, wenn ich dann mal an einem Ort bin, wie beispielsweise dort, dann vielleicht mindestens 2 Wochen, ist es da natürlich deutlich einfacher, sich so seinen Arbeitsalltag aufzubauen. Da hat man dann eigentlich einen ganz coolen Rhythmus, dass man beispielsweise morgens da wirklich zum Training geht, dann kann man entspannt bis 14, 15 Uhr sozusagen, weiß ich nicht, noch an Strand, noch was Geiles essen gehen und sowas. Und dann ist es, ich weiß jetzt gar nicht ganz, wie die Zeitverschiebung ist, aber ich glaube, wenn es da 15 Uhr ist, ist es vielleicht 9 Uhr morgens in Deutschland.
Ich hätte es auch irgendwas zwischen 6 und 8 Stunden gesagt, ja.
Ja, muss nicht richtig sein, was ich gerade sage, aber ungefähr so. So. Und dann kann man halt quasi dann zum Nachmittag halt voll gut dort starten zu arbeiten. Und dann wird es ja eh relativ früh dunkel sozusagen, dass man dann einfach von dort nachmittags bis abends dann einfach arbeiten kann. Und so hat man dann aber erstmal quasi den Morgen bis zum Nachmittag einfach Zeit, um dort zu sein. Und dann ja auch am Wochenende kann man ja auch Ausflüge machen und nochmal irgendwie wohin. Ja, gutes Internet ist wichtig. Aber das ist kein Hexenwerk, besser zu sein als hier in Deutschland unbedingt.
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, ja.
Nee, also teilweise ist da ja auch besseres Internet. Also klar, man muss halt immer drauf, also was ich schon mal hatte, das war aber in Mexiko, dass wir da mal so Stromausfälle hatten. Und wenn da natürlich so ein Stromausfall mal ist, dann kannst du auch sagen, ja gut, dann kannst du jetzt halt auch nichts machen, musst halt warten, bis es vorbei ist. Kann natürlich immer mal passieren, aber so grundsätzlich, wenn kein Stromausfall ist, hat man eigentlich immer die Möglichkeit,
gut zu arbeiten.
Gutes Internet zu haben, ja.
Wie steuerst du das dann quasi die Zeitverschiebung? Hast du einen Online-Terminkalender? Stellst du derzeit ein Handy aus, dass du nicht angerufen werden kannst? Oder wie muss man sich das vom Aufbau her vorstellen? Wie funktioniert die Kommunikation?
Ja, also tatsächlich, als ich noch in dem anderen Maklerbüro war, da habe ich das auch schon so gemacht. Da war es ein bisschen einfacher, weil man da ein größeres Team hatte einfach, die dann natürlich auch telefonisch und immer quasi zu erreichen waren und dass ich dann halt einfach über WhatsApp und über online eben erreichbar war. Und jetzt wird es dann aber auch quasi so sein, dass ich habe ja meinen Online-Buchungskalender sozusagen, habe dann Termine, die ich natürlich auch digital vereinbaren kann. Und lasse dieses Mal meine Handynummer und alles quasi so, wie es ist. Und habe da jetzt quasi mit dem Anbieter gesprochen, wie ist das jetzt quasi im Ausland von den Kosten und so. Und werde jetzt einfach mal schauen, dass ich jetzt im Januar wahrscheinlich eine höhere Handyrechnung bekommen werde. Aber dann natürlich mein Datenvolumen so eben lassen kann und meine Nummer wirklich aktiv lasse, weil es einfach gerade kein Office gibt, wo man sich sonst melden kann. Und mir ist es halt schon wichtig, wenn dann wirklich mal irgendwie was ist, dass man da rangeht.
Das ist erreichbar.
Und tatsächlich jeder, der mich anruft oder auch wenn es rausgeht, ich trage dann quasi die Kosten. Also auch wenn jetzt jemand anruft aus Deutschland und ich aus Thailand quasi rangehe, dann sind die Kosten bei mir. Mhm. Weil dann ist es halt einfach mal so, dann ist es halt das Investment, dass ich von dort dann halt arbeiten kann. Es gibt, glaube ich, auch echt coole andere Lösungen. Also ich glaube, man kann sich auch übers Internet eine Nummer auch holen und auch von dort dann telefonieren.
Glaube, also du wirst es nicht schaffen. Ich hatte damals in Thailand in den 4 Wochen fast 800 € Handyrechnung bekommen. Lag aber gar nicht an mir, sondern daran, dass ich eine Zweitkarte hatte, die meine damalige Freundin noch hatte. Und die hat mir ab und zu angerufen. Und wir zwei Helden haben halt einfach nicht drüber nachgedacht, dass nur auf meiner Hauptkarte diese Auslandstelefonie inklusive ist und nicht bei ihr. Und dann kam die Vodafone-Rechnung über 700 € nach den 4 Wochen. Das tat weh.
Ja, das glaube ich. Ja.
Aber ich glaube, wenn man sich drum kümmert, dann kriegt man das hin. Aber ist wie so immer, wenn man sich nicht drum kümmert, dann kann es im Nachgang echt auch richtig wehtun.
Ja, ich bin gespannt, wie es so dann wird mit der Rechnung, aber das meiste versuche ich sowieso irgendwie digital zu machen oder ich kann ja auch bei WhatsApp schreiben, bei WhatsApp telefonieren und sowas. Das ist ja auch alles möglich. Und ich würde sagen, meine Kunden sind sowieso alle sehr digital sozusagen unterwegs. Die meisten würden mir vielleicht auch eher, wenn irgendwas ist, eine WhatsApp schreiben, worüber ich dann nochmal da anrufen kann, statt dass die mich jetzt auf meiner Nummer anrufen. Von daher gehe ich da ganz entspannt rein.
Absolut. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur daran liegt, dass deine Kunden digital sind, sondern dass sie so erzogen sind und es halt der übliche Kommunikationsweg auch ist. Hier ist ja genauso, wenn ich mit meinen Kunden immer telefoniere und dann nur die 4 Wochen, die ich im Urlaub bin, nicht mit ihnen telefonieren möchte, woher soll der Kunde das jetzt im Zweifel wissen, dass es jetzt anders ist? Wenn ich aber sowieso schon immer in diesem Kommunikationskanal unterwegs bin, tut er sich dementsprechend auch da dann deutlich einfacher.
Ja, voll. Also
es gibt ja inzwischen auch Kollegen von uns, die gar kein Live-Telefon mehr haben, wo du wirklich nur noch einen Termin buchen kannst, dass du zurückgerufen wirst. Einfach, dass man nur dann telefoniert, wenn es wirklich passt.
Ja, ja.
So, nee, also sag noch, was du sagen möchtest. Ich dachte, du bist durch, aber ich lufte dich sonst gleich aufs nächste Thema.
Auch nichts Wichtiges. Nee.
Nö? Okay, dann machen wir weiter. Wenn wir schon bei digital sind, weiß ich ja von dir, dass du eine ganz besondere Kleinigkeit oder Großigkeit bei dir eingebaut hast. Eine digitale Weiterempfehlungstool?
Ja, das kann man auf jeden Fall so betiteln. Genau, ich habe einen eigenen Empfehlungsfunnel gebaut sozusagen. Und das bedeutet sozusagen, dass man sich einfach überlegt hat, okay, wie kann man auch einfach dieses Empfehlungsmanagement eben noch besser und einfacher sozusagen machen. Und das läuft quasi so ab, dass man die dann Kunden geworden sind, beispielsweise durch Social Media, dass man da einfach schaut, okay, wie kann man den größtmöglichen Nutzen wirklich aus den bestehenden Kunden denn auch wirklich noch rausholen. Und alle Neukunden kommen sozusagen in einen in so einen Onboarding-Prozess, würde ich es jetzt mal betiteln. Und in diesem Onboarding-Prozess gehen dann automatisiert eben verschiedene Steps sozusagen los. Der eine Step ist beispielsweise, es geht eine automatische Mail raus, wo dann wirklich nochmal die Highlights irgendwie dargestellt werden. Ob es jetzt ist, denk dran, im Schadensfall hast du ein Leistungszertifikat, hier die Kunden-App, ne? Also alle Highlights irgendwie nochmal hervorgehoben sozusagen.
Machst du das manuell oder worüber geht das raus?
Über ein Tool, also so eine All-in-One-Plattform, LeadCosmos heißt das, und das ist quasi ein CRM und ein Marketing-Tool in einem sozusagen. Mhm. Und da kann man sich halt ganz viel sozusagen bauen und machen. Also theoretisch auch die ganzen Leads, die reinkommen, also angenommen, es trägt sich jemand für diesen Vorsorge-Cheatcode ein, dann kommt der in LeadCosmos quasi rein und dann ist er in diesem Prozess und dann kann ich den ja auch in den Sales-Prozess machen und wenn er im Sales-Prozess, kann er dann in den Kundenprozess und dann ist er da im Onboarding, also quasi von, er trägt sich beispielsweise ein über Instagram, bis er ist dann Kunde und ist in diesem Onboarding-Prozess und Empfehlungsprozess, ist er in diesem Tool sozusagen dran.
Das heißt, er läuft dann so verschiedene, ich glaube Kanban-Boards heißt es, durch und wenn der von A nach B geht, löst es automatisch im Hintergrund aus, sende Kunde jetzt diese E-Mail und wenn Folgendes passiert, sende ihm in 5 Tagen die E-Mail, muss man sich quasi so vorstellen, dass dann Automatismen losgetreten werden.
Genau, richtig. Also wenn er dann quasi in diesen Kundenprozess kommt, also diese Stufe quasi weiter, dann geht automatisiert einfach diese Mail raus, wo dann einfach diese Highlights drin sind und man kommt automatisch in diesen Empfehlungsfunnel sozusagen. Cool. Der ist dann eben so aufgebaut, im Schritt 1 wird einfach nach der Zufriedenheit, nach Feedback eben gefragt und wenn der Kunde jetzt 1 bis 3 Sterne geben würde, dann würde er sozusagen in so ein Beschwerdemanagement kommen. Dann würde man sich erstmal fragen, was ist hier schiefgelaufen an der Zusammenarbeit? Ist noch nicht vorgekommen zum Glück, aber dass da dann eben so ein Beschwerdemanagement quasi hinter ist. Wenn aber 4 bis 5 Sterne gegeben werden, dass die dann eben zur Bewertungsplattform weitergeleitet werden, dass die dann zum Beispiel bei Google dann auch wirklich die Bewertung abgeben können. Dann, wenn dieses Feedback sozusagen abgeschickt wurde, dann kommen die auf eine Prämienseite. Und dann gibt es so eine extra Prämienseite, wo man sich quasi für jede wirklich erfolgreiche Weiterempfehlung dann eben bedanken kann oder eben die auch Leute eben weiterempfehlen können. Und da ist dann quasi auch nochmal ein weiteres Formular sozusagen, wo man seine Empfehlung quasi eintragen kann, die dann auch wieder beide halt im System sind. Also einmal der Empfohlene und der Empfehler sozusagen, sind dann auch beide wieder im System und man kann sich dann eben eine Prämie sozusagen auf dieser Seite aussuchen. Und das hat man einfach auch nochmal so ein bisschen so aufgeteilt. Es gibt einmal den Part Spenden, bedeutet, wenn eben die Kunden auch wirklich zufrieden sind und mich dann auch wirklich weiterempfehlen, dass wir die Möglichkeit haben, eben gemeinsam dann eben Spendenpartner zu unterstützen, dass man da dann eben wirklich auch was Gutes tut und auch andere einfach wieder damit unterstützt, dass es einfach wieder eine Win-Win-Situation für alle sozusagen ist. Aber es gibt auch den Part, dass Dienstleistungen oder dass zum Beispiel Unternehmer und Selbstständige, die eine Dienstleistung haben, die man gut quasi dort raufpacken kann sozusagen, die Möglichkeit haben, sich da zu präsentieren und dass andere wiederum deren Dienstleistungen buchen können und aussuchen können. Bedeutet wiederum auch die Unternehmer oder Selbstständige, die zum Beispiel ihre Dienstleistung da drauf haben, wenn die wiederum wen weiterempfehlen, können die das auch wieder bei denen selber einlösen. Bedeutet, diese Prämie geht auch wieder zurück zu dem, der auch dann empfohlen hat. Also, und das quasi sozusagen, das baue ich gerade als System weiter auf. Also es ist auch ziemlich neu. Also ich habe diesen Funnel noch nicht lange, bedeutet, ich bin da gerade auch noch am Aufbauen und auch noch am Erweitern oder dass dann auch mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich da eben drauf zu präsentieren. Aber das so vom Grundgedanken, dass man da einfach sich so ein nachhaltiges System einfach schafft, durch diese Empfehlungen sozusagen.
Mega spannend. Das heißt, im Endeffekt ist es eigentlich, du baust dir einen großen Kreis an Unternehmer auf, die sich mehr oder weniger gegenseitig dann auch supporten und weiterempfehlen und in irgendeiner Art und Weise dann miteinander connected sind.
Genau. So soll das Ganze dann einfach größer aussehen.
Cool. Ich glaube, es ist ja immer ein Vorteil, anderen Leuten auch eine Plattform zu geben und mit Leuten, die man mag, zusammenzuarbeiten, dass man quasi irgendwo auch für den Endkunde eine Lösung darstellen kann, die über das reine Versicherungsprodukt in unserem Fall jetzt hinausgeht. Weil der Kunde möchte eine Lösung und der möchte ja nicht ein Produkt kaufen. Und wenn du dann nachher irgendjemand hast, der für seine Probleme oder die Probleme, die oft auftreten in dem, was du tust oder was deine Zielgruppe ist, glaube ich, dass das ein riesen Mehrwert sein kann, der dein Wachstum exorbitant beschleunigen kann. Ich finde die Idee klasse.
Ja, und man kann es halt aus vielen Punkten halt irgendwie einfach wieder nutzen. Also auch dieser Spendenpart zum Beispiel, das ist ja auch mega cool. Das kann man auch wieder für Social Media nutzen, indem man dann sagt, hey, ich habe mit meinen Kunden dieses Jahr so und so viel gesammelt oder wir konnten das dahin spenden und halt gemeinsam irgendwie was Gutes tun, was absolut halt mega cool ist. Aber halt auch wieder andere Unternehmer einfach unterstützen. Also ich bin ja in dem Sinne ja auch einfach selbstständig und wenn ich dann quasi auch wieder anderen Selbstständigen helfe, also das ist einfach ja ein cooles System, wie man sich halt einfach gegenseitig dann supporten kann, indem die mich weiterempfehlen, dass ich eben wachsen kann, aber ich denen auch einfach eine Plattform bieten kann, dass die auch gesehen werden und auch mehr Umsatz und auch mehr Kunden quasi gewinnen, weil das wollen wir ja dann ja letztendlich alle sozusagen.
Win, win, win quasi.
Genau.
Und es ist ja, das ist tatsächlich, ich sag mal, das, was mein alter Chef immer gefühlt dreimal am Tag gesagt hat. Du musst das vorstellen. Mein alter Seniorchef hatte ein riesengroßes Büro. Das war ungefähr so groß wie alle anderen Büros zusammen, wo alle seine Auszeichnungen der letzten 45 Jahre in unserer damaligen Ausschließlichkeit hingen. Und er hat eine Sache immer gemacht. Er hat dir immer, egal in welchem Gespräch, irgendwas erzählt, was er gut gemacht hat. Irgendwo, wo was Soziales gemacht hat, wo er besonders erfolgreich oder ähnliches war. Und du hast ihm irgendwann einfach in allem eine Kompetenz zugesprochen. Einfach, weil er, und das hat er auch immer gesagt, tu Gutes und sprich darüber. Ja. Weil irgendwas passiert im Unterbewusstsein.
Ja, voll. Und ich glaube halt auch, wenn man einfach gute Sachen tut, und das mit guten Gedanken, dann kann ja irgendwann kommt es zurück, was man einfach gemacht hat. Na, auch wenn man es nicht sofort irgendwie merkt oder auch nicht sofort irgendwie was zurückbekommt. Also es kann ja nur positiv sein, wenn man selber einfach gute Sachen einfach macht.
Absolut. Ob man das jetzt Karma nennt oder wie man das nennen mag, ist da völlig zweitrangig. Aber ich glaube auch daran, dass wenn man andere supportet und einfach mal was macht, ohne einen eigenen Vorteil davon zu haben, dass es irgendwann zu dir zurückkommt. Und es ist auch völlig legitim aus meiner Sicht, wenn ich was Gutes tue, dass ich es jemand anders erzähle.
Ja.
Ja. Kim, dann haben wir jetzt stolze 51 Minuten miteinander geredet. Ich habe ungefähr 20 Mal auf mein Schild geguckt, immer wieder vergessen, Hochdeutsch zu sprechen, aber ich glaube, es war schon deutlich besser als bisher. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich wahnsinnig, dich auf deinem weiteren Weg zu beobachten, zu begleiten und ich wünsche dir noch 3 wundervolle Tage dieses Jahr.
Vielen Dank, lieber Bene. Danke für die Einladung. Es hat mir auch wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich finde es wirklich richtig cool, wie ihr eben auch anderen einfach die Plattform und die Möglichkeiten gebt und macht auf jeden Fall weiter so. Sehr, sehr, sehr cool.
Genau. Näheres über Kim findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir werden ihren Social-Media-Auftritt verlinken und Makler von Midpo Podcast over and out.